Beim letzten Mal habe ich ja gesagt, wir werden noch eine Fortsetzung brauchen. Wir haben das letzte Mal über Gott in einer Art und Weise geredet, wie es mancher noch nicht gehört hat und auch nicht so ganz einordnen kann in sein religiöses Bild von Gott und von Christus. Ich sprach von den zwei Herren. Jesus hat ja dieses Beispiel auch verwendet, da hat er aber als einen anderen Gott Mammon genannt. Aber wir haben auch in unserer theologischen Geschichte zwei Herren. Und das habe ich versucht deutlich zu machen, dass wir nicht zwei Herren dienen können. Das ist psychologisch gesehen eigentlich unmöglich. Wenn ich wirklich diesen Gott der Liebe kennenlerne, dann wird mir immer unheimlicher darum, dass es dann noch einen anderen Gott geben soll, der dann immer wieder mal so auftaucht und mich in Angst und Schrecken versetzt. Oh, vielleicht täusche ich mich doch. Vielleicht ist das alles nur billige Sülze. Da über Gott zu sagen, ja, Gott ist die Liebe und er ist voller Barmherzigkeit und alles das. Und in Wirklichkeit gibt es da auch noch ganz andere Dinge. Diese Unsicherheit, dieses Mithören, ja, aber. Und manchmal kommt nach dem Aber erst die Wahrheit. Und deswegen war mir das letzte Mal so wichtig, dass ich gesagt habe, es kommt noch was hinterher, weil es geht nicht ohne. Man muss verstanden haben, dass das Bild, das Jesus uns von Gott überliefert hat durch seine eigene Person, dass dieses Bild stimmig ist, nicht kontradiktisch, nicht ambivalent, mal so, mal so. Das ist schier nicht zum Verkraften für einen normalen Menschen. Und wir dürfen uns nicht wundern, dass jetzt, weil jetzt die äußeren Stützen alle so wegfallen, auch von den großen Kirchen, dass die Leute mit einmal sagen, ich habe nichts mehr mit dem Gott. Warum auch? Warum auch? Was bringt er mir denn? Ich glaube, dass Millionen von Christen auf dem Sprung sind, Kirchen zu verlassen, Gemeinden zu verlassen, weil sie jede Art von Freude an Gott verloren haben. Jede Art von Freude. Und deswegen ist es schon wichtig zu fragen, was ist denn nun mit den Moralvorstellungen? Wo doch das Christentum auch sich prädestiniert hat, eine hohe Ethik unter die Menschheit zu bringen. Nebenbei gesagt, es hat nie funktioniert. Ich habe ein wunderschönes Buch zu Hause, große Kathedralen, große Sünder. Das sind einfach nur so ein paar Geschichten aus der Geschichte von frömmsten scheinbar Leuten, die also vorne dran standen, aufgelistet. Es ist so amüsant zu lesen, wenn nicht die Folgen davon so schwierig wären. Die Folgen sind so schlimm, dass Menschen immer verunsichert sind, ist Gott nun wie? So kann ich mich an ihm freuen? Kann ich ihm wirklich vertrauen? Oder hat er nicht noch einiges in der Hinterhand? Das letzte Mal habe ich gesagt, der berühmte kleine Satz, mit dem wir ganz normal leben, kleine Sünden straft Gott sofort. Gott straft nicht, aber dieser Satz ist in uns drin. Wir denken weiter. Die großen Sünden, ich will gar nicht dran denken, wie Gott dann straft. Aber Gott vergilt nicht, Gott vergibt. Aber das ist ein anderes Kapitel. Und deswegen gehen wir jetzt dem mal ein bisschen nach. Was ist denn nun wirklich auch aus dem Alten Testament über die ganze Geschichte des Menschen in seiner Fehlerhaftigkeit, in seiner jetzt sagen wir es mal schön altbiblisch, Sündhaftigkeit. Was ist denn damit? Ist das jetzt, fällt das unter den Tisch? Kann man das ignorieren, auf die Seite lassen? Deswegen war die Geschichte für mich, ich habe innerlich so schmunzeln müssen, weil ich gesagt habe, ja, das ist genau, die gebrochenen Dinge, die in unserem Leben nicht richtig sind, da wo ungenügend drüber steht und da, wo wir wirklich mit uns ja nicht zur Rande kommen, weil Dinge passiert sind, die einfach nicht hätten passieren dürfen. Immer wieder auch. Wir sind da nicht plötzlich in einer sterilen Blase, in der nichts mehr passieren könnte. Selbst wenn es nur in Gedanken ist. Wenn ich in Gedanken einem anderen Autofahrer die Gurgel umdrehe, das ist mehr, als dass ich ihm hinten reinfahre. Darum schauen wir mal ein kleines bisschen, damit wir Sicherheit bekommen, hinein. Stimmt es wirklich, dass Gott bedingungslos uns liebt? Stimmt es wirklich, dass er barmherzig ist und dass sein Wesen Barmherzigkeit ist, dass ihn ja vielleicht sogar die Dinge, die wir immer wieder mal in unserem Moralkodex für extrem wichtig gehalten haben, dass die für ihn gar nicht so wichtig sind, wie wir denken. Von daher ist es schon lohnend, dass wir mal da ein bisschen noch im Alten Testament hineinschauen. Nehmen wir das klassische Beispiel, die 10 Gebote. Ja, oder sag doch Gott, so muss es sein. Steht da Gott noch auf unserer Seite? Ist er noch immer so selbstlos, wie wir über einen über die Maßen liebenden Gott uns vorstellen könnten? Oder geht es da nicht auch um seine Dinge? Fangen wir beim ersten Gebot an. Heute dauert es ein kleines bisschen länger. Fangen wir beim ersten Gebot an, ich mach's kurz. Da sagt der Gott, es gibt nur einen Gott, das bin ich. Und bitte verehrt keine anderen Götter. Und dann kommt noch ein Zusatz, die ihr euch selbst gemacht habt. Aha, warum? Weil es gibt kein Wesen wie ihn. Und wenn wir uns an irgendeine andere Instanz halten, an die festklammern, greifen wir ins Leere. Es wird keine Hilfe geben. Im Gegenteil. Das sagt Gott in die Situation seines Volkes, das umgeben ist von Völkern, die zum Teil brutalste, wirklich brutalste Götter hatten. Götter, die ganz selbstverständlich Menschenopfer wollten. In der ganzen Menschheit gibt's das. Und Gott sagt, es gibt nur einen Gott. Bei mir gibt's sowas nicht. In einem Brief von Archäologen, die haben also ein metallenes Götterbild gefunden, das hohl ist und innen drin völlig verrußt. Also man kann das so mit Analysen und so rausfinden. Und dann ist man drauf gekommen, dass der eine ganz besondere Form hatte mit ihren Händen, mit ihren Armen, so. Und die war hohl, die Figur. Und da wurde Feuer gemacht, bis sie fast glühte. Und dann wurden dieser Gottheit Kinder in die Arme gelegt. Und damit man das Schreien dieser Kinder nicht hört, haben in diesem Moment alle Trompeten, die da waren, also das waren so Hörner oder sowas alles, haben einen irren Spektakel gemacht, damit man die fürchterlichen Schreie dieser Kleinen nicht gehört hat. Das war Gottesdienst bei Göttern, die nicht Gott sind. menschengemachte Gebilde, irgendwelche Vorstellungen. Und bis auf den heutigen Tag haben wir solche Götter. Und Menschen, die sich daran klammern, werden irgendwann merken, es zerrinnt ihnen alles zwischen den Fingern. Eine der schönsten Götter oder der moralisch angesehensten Götter ist ein extrem hohes Konto, das immer größer wird, immer höher wird. Und das überhaupt, ja, das ist ein Gott, der ein Stück weit unser Leben verlangt. Denn je mehr wir müssen haben, damit wir leben können und dass wir auch geben können. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber je mehr wir haben, desto mehr werden wir Knechte dessen, was wir haben. Und wir müssen ran, wir müssen gucken, wir müssen zittern. Der Sachs singt, der Dachs singt. Ja, meine Papiere. Das Geld verliert an Wert. Wie wird's weitergehen? Wie wird's weitergehen? In dem Moment, wo man wirklich das zu seinem Gott macht, dann muss man einfach gucken, dass man mit diesem Gott zurande kommt, und es ist ein harter Dienst, diesem Gott zu dienen. Das zeigen die Hotels in der Nähe der Wall Street in New York, deren Fenster außer am ersten Stock alle im Haus vergittert sind. Warum? Wieso denn da oben? Ich denke, die werden von unten vergittert. Da kommen doch die Einbrechers oder so. Nein. Weil die Selbstmord machen. Und zwar reihenweise. Wer sich vollkommen verspekuliert hat mit seinem Gott und ein Nichts vor sich hat, hat im gleichen Moment das Gefühl, dass er ein Nichts ist. Das will Gott nicht haben. Du bist doch unendlich viel mehr wert, wenn du das Bewusstsein hast, dass du für mich wichtig bist. Dass ich alles dafür täte und alles dafür getan habe, dass du begreifst, du bist mein Kind. Unendlicher Wert. Durch nichts auf dieser Welt zu ersetzen. Wie viele Christen zeichnen sich aus durch einen hoch ausgeprägten Minderwertigkeitskomplex? Schlimm. Gut, gehen wir mal weiter. Der zweite ist, man soll den Namen von Gott nicht verunehren. Ja, richtig. Warum sagt er das? Weil wenn Gott auf unsere ordinäre, einfache Ebene heruntergerissen wird, gerade in was Flüche anbelangt und solche Dinge, dann schädigen wir das Kostbarste, was wir haben. Eigentlich geht's da um uns. Haben wir einen liebevollen, heilsamen Respekt vor diesem Gott, dass wir nicht in irgendeiner Weise sein Wort, seinen Namen oder sonst jemand gebrauchen. Das ist eine ganz schwierige Predigt in Bayern, weil da haben viele Sprüche, die Leute da beieinander haben, die nehmen Kruzifix und Halleluja und weil das geht alles durcheinander. Sind die Schwaben viel, viel, viel besser dran. Gut. Aber nochmal, auch hier es geht, Gott kann das egal sein. Aber es ist ihm nicht egal wegen uns. Dann geht's weiter. Haltet den Sabbat. Gott hat Ruhe notwendig am siebten Tag, oder er will wenigstens alle sieben Tage will er gescheiten Lobpreis hören. Weil sonst ist er eh so fad. Nein. Er weiß, wie wir gebaut sind. Ratter, 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 rat. Er hat gesagt, ich muss es euch ein bisschen streng sagen, aber das ist mir wichtig. Macht Stopp. Wenigstens einen Tag innerhalb von sieben Tagen. Macht da Schluss. Stopp. Macht gar nichts mehr. Das haben dann die Juden besonders gesetzlich genommen und festgelegt, dass man nur 1000 Schritte gehen kann. Also man sollte dann in den jüdischen Häusern immer gucken, dass der Weg zur Toilette immer sehr kurz ist, damit man dann, wenn man dünn Durchfall hat, nicht über 1000 Schritte kommt. Ist ein bisschen, aber es ist der Gedanke, um des Menschen willen, kriegen wir nicht hin. Und alle anderen Gebote, die dann folgen, zum Beispiel, achtet auf eure Eltern. Damals gab es keine Renten und Pensionen. Damals gab es die Versorgung durch die Kinder, die man hatte. Fürchterliches Schicksal, wenn eine Mutter keine Kinder bekam. Da war es besser, dass sie mit 30 Jahren sich von dieser Erde verabschiedete, weil das Leben danach wurde schlimm. Und so gab es viele, auch Witwen, die versorgt wurden oder nicht versorgt wurden, dass die junge Gemeinde sich immer und ganz besonders um die gekümmert hat. Weil die waren aufgeschmissen. Deswegen war Jesus so stocknarrisch, ich sage es jetzt mal so, und hat den Pharisäern mal vorgeworfen, wisst ihr was, ihr seid unglaublich unverschämt Gott gegenüber. Gott gibt ein Gebot, das wirklich aus seiner Liebe und seiner Sorge entsteht, und ihr macht, nö, muss nicht unbedingt sein, dass ich meine Eltern versorge. Ein einziges Wort entbindet einen gläubigen Juden zur Zeit Jesu, entband ihn von der Verpflichtung, sich für seine Eltern einzusetzen und sie zu versorgen. Ein einziges Wort, Korban. Warum wurde Jesus da so wütend? Das ist das Herz unseres Gottes. Er sagt, hey, nein, die Leute müssen versorgt werden. Das waren eure Eltern. Zum Kuckuck. Was fällt euch ein, dieses kostbare Gebot einfach, eine kleiner Zusatz und schon hat sich die Geschichte. Das sollte man heute mal mit irgendeinem Gesetz aus dem Bundesgesetzbuch machen, dann kriegt man aber Ärger. Es geht dann so, die anderen Gebote, die alle kommen, ob das Lügen ist oder das, alles Gebote, die das Zusammenleben von uns regeln soll. Nicht um irgendwelche Sündenkataloge aufzustellen und dann eine Abrechnung am Ende des Lebens einem zu präsentieren, sondern dass es unser Zusammenleben halbwegs gelingt. Also schon am Anfang vom Alten Testament, also die 10 Gebote stehen doch ziemlich nahe, wirklich an dem Beginn des Volkes Israel. Diese 10 Gebote sind ein einziges Zeugnis der Liebe Gottes zu den Menschen. Irgendeiner hat mal ein Buch geschrieben und hat gesagt, die 10 großen Freiheiten. Wenn man sich um die einzelnen Gebote kümmert, sagt man sich, okay, das setzt mich frei. Nimm mal das letzte Gebot her, du sollst nicht gucken, was der andere hat. Und stinkig sein. Mensch, schon wieder ein neues Auto. Es gibt auch Werbung, die so sagt, wie könnt ihr euch das leisten? Damit bin ich unfrei. Ich gucke, vergleiche, finde mich immer schlechter, bezahlt oder kontomäßig dargestellt. Das spielt doch keine Rolle. Selbst das letzte Gebot, so simpel wie das ist, sagt, mach dich doch von solchen Dingen frei. Du schadest dir doch nur selbst. Ja, jetzt könnte man sagen, na gut, das sind so die 10 Gebote gewesen, aber sonst so im Alten Testament. Dann muss man einfach mal gucken, dass im Alten Testament und jetzt ziemlich am Ende immer noch diese Sorge Gottes um uns das Entscheidende ist. Es gibt die kleinen Propheten. Und ich will zwei herausgreifen. Der eine ist Haggai und der andere ist Zacharia. Haggai und die, also und er und Zacharia sind eigentlich Zeitgenossen. Nachdem das Volk unglaublicherweise aus dem Exil wieder zurück durfte nach Jerusalem. Und dann hat man mit Feuer und Flamme das Fundament für den Tempel gesetzt und dann hatte jeder mit sich selbst ganz schön viel zu tun. Häuschen bauen, Vorgarten, erstes Auto anschaffen und so. Und da hat und Haggai hat das ziemlich kritisiert und hat gesagt, hey Leute, ihr guckt, dass es euch richtig gut geht, aber der Tempel ist immer noch eine Baustelle. Da ist nichts weitergegangen. Jetzt kümmert euch mal drum. Das war Haggais Auftrag. Und Zacharia ging dann hin und hat das noch überhöht in einer ganz eigenartigen Weise. Er hat im Namen Gottes gesprochen und ich habe mir das mal in einem Buch, habe ich das mal herausgenommen und das möchte ich gerade vorlesen. Und es wird auch deutlich gesagt, was Gott sich, also das ist jetzt Zacharia, was Gott sich von seinem Volk erwartet. Der Tempelbau ist eine Sache. Also Haggai vor allen Dingen, Zacharia hat es auch aufgenommen. Aber es sieht ganz so aus, dass es etwas noch viel Wichtigeres gibt, das Gott von seinem Volk erwartet. Mehr Opfer? Mehr Gebet? Mehr Geld für den Tempel? Mehr Gehorsam gegen das Sabbatgebot? Nichts von alledem. Hoffentlich wundert das uns noch ein bisschen. Nein, diesem Gott geht es um uns und unser Zusammenleben. Lügt euch gegenseitig, jetzt kommt Zacharia wörtlich, lügt euch gegenseitig nicht an. Bemüht euch darum, dass in euren Toren Gerechtigkeit und Frieden herrschen. In den Toren wurde Gericht gesprochen. Für die ganzen Streitigkeiten, die immer wieder unter den Leuten waren. Da wurde Gericht gesprochen. Dass da nicht einer bezahlt Recht spricht, sondern für die Gerechtigkeit sorgt. Schmiedet keine bösen Pläne gegen eure Mitmenschen. Schwört keine Meineide, die ja immer zum Schaden von jemand anders sind. Denn all das hasse ich, sag ich, der Herr. Was hasst Gott? Dass wir Dinge tun, die unser Zusammenleben zumindest erschweren, wenn nicht sogar verunmöglichen. Das hasst Gott. Kann man das mit seiner Liebe vereinbaren? Ich würde sagen, alle Gebote, die wir irgendwie im Glauben mitbekommen, schauen wir sie uns auf dem Hintergrund der Liebe Gottes an und wir werden merken, Gott meint uns, unser Leben, dass wir nicht in die ganz großen Fallen reintappen, sondern dass wir schnaufen können, dass wir leben können, dass unser Kopf frei bleibt. Wie geht das im Neuen Testament weiter? Jesus macht es besonders deutlich durch die Art und Weise, wie er sich das Verhalten von Menschen eigentlich gedacht hat. Und ich habe ja schon das letzte Mal gesagt, es geht ihm von ganzem Herzen darum, dass wir aus der Beziehung heraus, die wir mit ihm haben, dass wir daraus ein Leben leben, das anders ist, das frei wird. Wir selber können uns nicht verändern mit Gewalt und Schraubzwinge und Raspel und allem Möglichen. Immer wieder die Dinge, wenn wir denken, wir könnten uns selber verändern, wirklich im Tiefen verändern, macht uns fertig, lässt uns sagen, es hat nicht geklappt. Manche kämpfen jahrelang darum, bis sie irgendwann mal begreifen, dass sie unendlich geliebt sind. Nochmal die Geschichte von gerade eben. Das ändert den Menschen. Von innen getroffen zu sein, was Gott, du liebst mich ausgerechnet? Puh, das kriege ich nicht runter. Es geht also um eine Ethik, die einen völlig anderen Level hat, als das, was wir normalerweise so unter Moral verstehen. Eine Ethik des Herzens, oder man könnte es auch anders ausdrücken, eine Ethik aus der Beziehung heraus. Aus der Beziehung zu Jesus, zu diesem Gott. Das muss man plastisch sich vor Augen führen. Es gibt einen Vater, der hat eine Tochter. Diese Tochter kommt ins knusprige Alter und er sagt, meine liebe Tochter, es sind ja schon so einige Dinge gelaufen in den letzten Monaten, ich gucke nicht länger zu, ich werde dir jetzt ganz klare Regeln geben. Du hast jeden Abend um 20 Uhr hier zu sein. Wenn du um 19:15 kommst, streiche ich dir für einen Monat das Taschengeld. Wenn du noch später kommst, dann gibt's wirklich Ärger. Ich warne dich. Was macht die Tochter? Sie wird alles erfüllen, gesetzesmäßig. Alles. Sie wird immer kurz vor 8 da sein. Was in der Zwischenzeit geschieht, geht doch den Alten nichts an. Geht sie nichts an. Sie lebt ihr Leben. Das ist Gesetz. Kalt. Aufgrund von Autorität. Wusch. Du machst so, wenn du nicht machst, gute Nacht. Dann gibt es einen Vater, der hat eine Tochter. Und mit der unternimmt er viele Dinge. Und sie haben viel Zeit, ich muss jetzt das auf einen Vater beschränken, das geht natürlich genauso gut für eine Mutter, aber bei den Vätern und den Töchtern ist es manchmal so schwierig. Er unternimmt viel mit ihr und abends am Lagerfeuer unterhalten sie sich lange. Die Tochter lernt ihren Daddy immer mehr kennen, findet ihn toll. Ja, selbst in der kritischen Zeit fängt sie an, ihn gern zu haben. Sie kennt ihn. Sie weiß, wie er tickt. Sie hat eine herzliche Beziehung zu ihm. Also ich habe nur eine Tochter. In der schlimmsten Phase ist sie einmal wütend die Treppen runtergelaufen und hat gesagt, was willst du eigentlich? Ich bin in der Pubertät. Hat sie auf mein Verständnis gehofft. Ja, okay, da, ich musste so lachen, dann war die Sache erledigt. Diese Tochter, der sagt ja nicht, wann sie zu Hause sein soll. Sie weiß, was geht und was nicht geht. Und sie würde manches nicht machen, weil sie sagt, das passt mit meinem Daddy nicht zusammen. Aus Liebe zu ihm würde sie es nicht machen. Nicht aus der Angst, Genick einziehen, dann kriege ich eine solche drüber, der schmeißt mich raus. Gesetzt den Fall, ich kriege ein Kind, fliege ich raus. Beim ersten Vater 100, bei dem zweiten Vater, der würde sagen, hey, lass uns gucken, wie wir miteinander durch diese Geschichte durchkommen. Die Ethik eines Gottes, der uns liebt und der nichts anderes sucht als eine Beziehung zu uns, hat einen anderen Level. Das ist das, was durch eine Beziehung entstanden ist. Das, was wir von Gott kennenlernen durften. Was macht Jesus? Wo sind seine Gebote? Er hat ein einziges. Ein einziges. Und das sagt er zu jüdischen Männern. Er, der auch jüdische Erziehung genossen hat. Er, der weiß, dass jeder Jude ungefähr 600 Gebote plus minus zu halten hat. Und diese jüdischen Männer, die da um ihn rum sitzen, so die Fischer und Zolleintreiber und so, die wissen ganz genau, dass das bei ihnen einfach nicht geklappt hat. Und Jesus sagt wenige Stunden vor seinem Tod zu ihnen, ich gebe euch nur ein einziges Gebot. Ein einziges. Und die sagen dann, hey, super, nur noch ein Gebot. Ist ja kein Problem, locker, das schaffen wir. Dann haben sie nachgedacht, als er sagte, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Oha. Merkt ihr das? Wieder das gleiche Anliegen. Ich möchte, dass ihr gut zueinander umgeht. Und zwar so gut, dass es unter euch, es wird immer Fehltritte geben, es wird immer Ärger geben, es wird immer Leute geben, die über die Schnüre, was sagt man da, die über die Schnur springen. Und es wird immer geben, liebt einander wie ich bin barmherzig. Was hat Jesus gemacht? Als er am Kreuz hing und schier keine Luft kriegt und wirklich die Leute da unten nur gegrölt und gelacht haben und ihren Spaß gehabt haben, sagt er, Vater, vergib mir, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Barmherzigkeit. Das ist eine Art von Ethik, die uns bis aufs Mark hin herausfordert. Wir sind ja immer noch außen vor, ich würde was sagen, außerhalb des neuen Bundes, der Jesus selber ist. Das ist eine Person, das ist nicht ein Statut, sondern es ist eine Person, der neue Bund. Wir sind außerhalb, wenn wir das nicht verstanden haben. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und da kann man ruhig sagen, Jesus, ich schaffe vielleicht 5% davon. Ich merke das immer beim Autofahren. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich merke es immer beim Autofahren. Ich könnte manchmal so knurren. Und da bin ich so froh, dass der Blechkasten zu ist. Dass das niemand hört. Ich könnte so... Da steht man an und wartet auf sein Parkplätzchen, so, dass man im Hinterteil reinfahren kann. Und der andere flutscht drin. Einfach unverschämt. Der hat genau gesehen. Ich hatte geblinkt. Genau gesehen. Seid barmherzig. Liebe. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und wie er uns geliebt hat, das war schlimmer oder mehr geht ja nicht. Das ist, das Thema werden wir mal am Karfreitag behandeln. Gut, ich möchte, damit wir ein bisschen noch biblisch einen Hintergrund bekommen, möchte ich noch sagen, dass all unser Denken oder unsere Erziehung auch streckenweise immer in die Richtung gegangen ist, Gott wartet auf unsere Frömmigkeit. Ja, er wartet auf unsere Beziehung, er wartet auf unser Herz. Wir haben heute Lieder gesungen, die genau das sagen. Gott interessiert nicht unser religiöser Überbau, interessiert unser Herz. Als kleinen Leckerbissen ist das Kapitel 23 bei Matthäus. kann man mal in Ruhe lesen, wenn man so richtig mal eine gewisse gute Laune hat oder so. In diesem 23. Kapitel fasst Matthäus zusammen, was Jesus so den Frömmsten der damaligen Zeit, absolut Frömmsten der damaligen Zeit, an den Kopf geschmissen hat. Ich könnte jetzt mit Genuss das Ganze vorlesen, tue ich nicht. Ich nehme nur ein Beispiel da heraus. Wortwörtlich Jesus. Weh euch, Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Scheinheiligen. Ihr reist um die halbe Welt, um auch nur einen einzigen Anhänger zu gewinnen. Und wenn ihr einen gefunden habt, dann macht ihr ihn zu einem Anwärter der Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr. Zurück, 2000 Jahre zurück, Israel, Judentum hatte messianische Züge. Die sind in andere Völker gegangen, haben dort Menschen versucht, zu Proselyten zu werben. Und da muss man doch sagen, das ist doch wirklich ernst zu nehmender Glaube. Die haben von ihrer Verständnis von ihrem Glauben her und aus ihrer Frömmigkeit heraus haben sie das gemacht und haben Leute zum richtigen Glauben gebracht. Also immer noch besser als alles, was da so im griechischen oder sonstigen mesopotamischen Götterhimmel herumfroschte. Und Jesus sagt, ha? Und wenn ihr einen gefunden habt, dann macht ihr ihn zu einem Anwärter der Hölle, zu einem Sohn der Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr. Und das würde bei Jesus schon was heißen, denn er hatte für die Pharisäer nicht so viel übrig. Er sagte, ihr seid auf dem Holzweg. Ihr kapiert nicht, um was es diesem Gott geht. Der putzt außenrum den Becher 100 Mal, damit er nur ja kultisch rein ist und innen drin, also, da können die Maden drin rumspringen. Die springen ja nicht, aber Griechen. Gut. Darum, damit uns das nicht passiert, aus dem Neuen Testament noch ein paar Leitlinien, die uns helfen können. Es ist ein Stück aus dem Galaterbrief, den ich für einen der wichtigsten Texte der gesamten Bibel und auch vor allen Dingen des Neuen Testamentes halte. Viele haben sich an dem zerrissen, weil er vieles an Religion kaputt macht. Schlichtweg kaputt macht. Sagt, nee, geht nicht mehr. Paulus schreibt, wir sind jetzt im 2. Kapitel. Es stimmt, wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder wie die Angehörigen der anderen Völker. Die waren in den Augen der Juden sowieso alles Höllenbraten. Aber wir wissen, dass kein Mensch deshalb vor Gott als gerecht bestehen kann, weil er das Gesetz befolgt. Nur die finden bei Gott Anerkennung, die in vertrauendem Glauben annehmen, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Deshalb haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, um durch das Vertrauen auf ihn bei Gott Anerkennung zu finden und nicht durch die Erfüllung des Gesetzes. Denn mit Taten, wie sie das Gesetz verlangt, kann kein Mensch vor Gott als gerecht bestehen. Es ist ja nicht so, dass das Gesetz nicht gute Taten von uns erwartet. Schon auch gute Taten. Aber er sagt, wenn du dich darauf verlässt, liegst du falsch. Dieser Gott hat alles getan, damit er uns von diesem Zwang befreit, unsere Seligkeit selbst zu verdienen. Nochmal. Der kleine Jonathan an der Krippe geht dann ganz nah an Jesus ran, mit all dem Kruscht, Und er sagt, und sie sagt genau das. Mich interessiert das nicht. Ich möchte das reparieren. Ich möchte dir helfen, ein besseres Leben zu führen. Ein Leben zu führen, in dem du mehr Freude hast, weil du leichter und angenehm mit anderen Menschen umgehen kannst und darfst. Wo dir dein ganze Veranlagung und Wunschdenken und allem Möglichen nicht immer in die Quere kommt. Wenn du dich einmal geliebt weißt, dann kommst du durch ganz schwierige Zeiten durch. Schwierige Zeiten mit dir selbst. Ja, da gibt es auch noch so eine Stelle am Ende vom zweiten Kapitel. Ich weise die Gnade Gottes nicht zurück. Das ist Gnade. Dieser Gott ist Gnade in Person, ist Barmherzigkeit in Person, ist Liebe in Person. Ich hoffe, dass das so eindringt, dass man sagen kann, da ist kein Platz mehr für irgendetwas anderes. Das ist ein Gott in drei Personen. Ein Gott. Und da ist nicht noch eine zweite, ja, ich hätte bald gesagt, dämonische Fratze dahinter. Also hier steht, ich weise die Gnade Gottes nicht zurück. Wenn wir vor Gott damit bestehen könnten, dass wir das Gesetz erfüllen, dann wäre ja Christus vergeblich gestorben. Ich sage es ganz ehrlich, als ich vor vielen, vielen Jahren über diesen Satz stolperte, habe ich mir gedacht, Jesus, es darf alles passieren, nur nicht, dass du für mich umsonst gestorben bist, das Ganze auf dich genommen hast. Und nicht nur für mich, sondern für die gesamte Menschheit. Das darf nicht passieren. Und dann frage ich mich, was ist denn mit den Leuten passiert, die dann angefangen haben, den Menschen immer mehr in die Richtung der Verdammnis zu orientieren. Pass auf, ein Auge ist, das alles sieht, selbst was im dunkelsten Nacht geschieht. Überwachungsgott, strafender Gott, Gott, der vergelten will, der Sühne braucht, sonst fühlt er sich nicht wohl. Um Gottes Willen. Das Schlimmste, was wirklich passieren konnte, ist, eine Lüge in die Welt zu setzen, die Gott seine Göttlichkeit, ja, wie soll man das sagen, korrumpiert, kaputt macht. Deswegen gibt es so viele Menschen, die diesen Gott nicht mögen. Die vielleicht durch eine lange Zeit der Erziehung gegangen sind, die ihnen ein Gottesbild vermittelt hat, das fürchterlich ist. Ich werde noch einen kurzen Abschnitt davor lesen. Man könnte den ganzen Brief lesen, das machen wir aber jetzt nicht. Aber einen Abschnitt noch im dritten Kapitel. Die anderen dagegen, die durch Erfüllung des Gesetzes vor Gott als gerecht bestehen wollen, leben unter einem Fluch. Jo. Jo. Eigentlich ja. Das Schlimme ist, wenn du an Gott glaubst und dann noch an die Fratze dahinter glaubst. Dann lebst du unter einem Fluch. Denn es heißt in den Schriften, Fluch über jeden, der nicht alle Bestimmungen im Buch des Gesetzes genau befolgt. Und da versucht dieser Gottheit irgendwie gnädig zu stimmen, dass er nicht sauer wird. Kleine Sünden straft Gott sofort. Nein, nur nicht sauer werden. Ich tue ja alles. Ich tue ja alles. Es ist offenkundig, wo das Gesetz regiert, kann niemand vor Gott als gerecht bestehen. Beim Gesetz geht es nicht um Glauben und Vertrauen, sondern im Gesetz gilt, wer seine Vorschriften befolgt, wird dadurch leben. Christus hat uns von dem Fluch losgekauft unter den uns das Gesetz gestellt hatte. Denn er hat an unserer Stelle den Fluch auf sich genommen. Mehr Beweis dafür, dass Gott uns ein Leben in einer herzlichen, unbelasteten, befreiten Art schenken will, als in der Begegnung mit Jesus am Kreuz, mehr können wir uns nicht denken. Dieser Gott hat sich selbst vollkommen vergessen im Hinblick auf uns. Vollkommen vergessen. Er ist ausströmende Liebe und er wünscht sich nicht sehr, als dass Menschen das kapieren, denn dann wird doch unter den Menschen etwas besser. Und da wir jetzt so viel Hass in Deutschland haben, mit so viel unglaublichen Unterstellungen und Zeug und allem Möglichen, muss ich sagen, es ist genau das Zeichen dafür, dass keiner von denen mehr weiß, dass sie von Gott geliebt sind. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du wirklich nicht nur Worte von dir gegeben hast, sondern dass du mit deinem ganzen Leben bewiesen hast, dass Gott auf unserer Seite steht. Dass er uns liebt und unser Leben glücklich sehen will. Jesus, wir danken dir für das Opfer deines Lebens und wir danken dir, dass du Mensch geworden bist. Und wir freuen uns auf deine Geburt und wir wollen sie feiern mit der größten Freude, die möglich ist, dass du unser Leben geteilt hast. Wir danken dir und wir preisen dich bis zum Ende unseres Lebens. Amen.